Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Belgien zugeschaltet ist Herr Professor Bernhard Liatier. Herr Professor Liatier, sind Sie hier mit in der Leitung?
Ja, ich bin fertig. Ja, Dankeschön.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank. Einen herzlichen Dank in zweifacher Form auch, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Gespräch in Deutsch zu machen. Sie haben mir ja gerade im Vorgespräch gesagt, Sie haben schon des längeren Zeit Deutsch nicht verwendet. Das heißt, wir werden vielleicht ab und zu
Ja, zehn
auch
Jahre,
seit
zehn
10 Jahren,
Jahre
okay, das wird, ich hoffe trotzdem, auch auf Deutsch ein schönes Gespräch werden. Wenn es sein muss, werden wir manchmal auch zu einer englischen Redewendung zurückgreifen können, die ich übersetzen werde. Aber herzlichen Dank, dass Sie sich hier auch zutrauen, hier in Deutsch dieses ganz spannende Gespräch zu führen. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Bernhard Liatier, Sie waren leitender Angestellter bei der Belgischen Zentralbank und verantwortlich für die Einführung der europäischen Einheitswährung, des EQ. Und in Ihrer Funktion als Geschäftsführer und Währungshändler eines der erfolgreichsten Offshore-Währungsfonds in den Jahren 89 bis 92 kürte Sie die Business Week zum Top-Weltwährungshändler. Sie waren auch Berater von multinationalen Konzernen wie von Regierungen in Entwicklungsländern und Präsident eines elektronischen Zahlungssystems. Derzeit sind Sie Research Fellow am Center for Sustainable Resource University in California in Berkeley. Und Sie haben zahlreiche Bücher über Geld, Währungssysteme und Komplementärwährung geschrieben. Und genau dafür hatten wir Sie eingeladen, hier ein Gespräch über Geld zu führen. Und ich möchte mit einer ganz simplen Frage beginnen, Herr Professor. Was ist Geld?
Geld ist für mich eine Vereinbarung in einer Gemeinschaft, etwas standardisiert zu benutzen als Tauschmittel. Es besteht in dieselbe Art als ein Heirat, als ein Sachenkontrakt, es ist eine Vereinbarung. Es passiert in der Geist, nicht in der materiellen Welt.
Wer macht diese Vereinbarung?
Wer?
Ja.
Well, in der Situation ist es in den letzten 350 Jahren ungefähr dasselbe System. Es ist eine Vereinbarung zwischen dem Staat und dem Bankwesen. Okay? Nein, es ist nicht ein demokratischer Prozess. Wir sind gewöhnt, um das mitzuleben. Okay? Man ist geboren in einer Währung, ein bisschen wie man geboren ist an einer Sprache, ja. Und es ist angenommen als ein Gegeben, nicht eine Entscheidung. Das ist allgemein unbewusst. Und das ist natürlich ein Teil von dem Problem.
Jetzt ist eines der Themen, die Sie oft in Ihren Vorträgen und auch in Ihren Büchern ansprechen, dass wir in Ländern oder auch in Staatengemeinschaften wie der Europäischen Union oder der Eurozone in Ländern leben, wo wir ein Währungsmonopol haben. Und jetzt, wenn man das so hört, denkt man vorerst einmal, man versteht nicht ganz, was Sie meinen, weil man denkt ja natürlich, gibt es eine Währung. Es wäre ja unsinnig, wenn wir hier mehrere Währungen hätten. Das würde ja alles nur kompliziert machen. Es ist doch schön, dass wir in der Eurozone jetzt sagen, eine Währung haben kann und ich nach Belgien reisen kann und auch mit dem Euro zahlen kann. Was ist denn das Problem daran, dass wir hier uns auf eine einzige Währung geeinigt haben?
Das Problem ist, dass es ein Monopol ist. Es war möglich, die europäische Währung zu benutzen, wie heute, aber auch andere Währungen in einer anderen Ebene zu benutzen. warum müssen die Griechen 100% Euros oder keine Euros benutzen? Warum ist das, muss das so sein? Die Griechen in Tourismus können weiter wie heute Euros annehmen, aber warum müssen sie alles in Euros bezahlen? Das ist nicht. Sie haben recht, dass es einfacher ist, aber es gibt auch Probleme damit, dass als etwas passiert mit der Währung, alles stoppt. Also was passiert mit den Bankwesen auch. Dann plötzlich haben wir kein Mittel mehr. Und alles ist katastrophal gestoppt. Und das ist eine der Schwache von einem Monopol. Ich bin sicher, dass wir eine europäische Währung brauchen. Aber warum muss es ein Monopol sein? Es ist mehr effizient, ein Monopol, aber es ist auch mehr gefährlicher.
Ich kann mich erinnern, wie ich einen Vortrag von Ihnen einmal vor, ich glaube, einem knappen Jahr in der Schweiz gehört habe. Da haben Sie auch so eine PowerPoint-Präsentation damit gehabt und da haben Sie, wie Sie über diesen Punkt, über die, das Währungsmonopol gesprochen haben, zwei Slides, zwei Bilder an die Wand geworfen. Das eins war so einem Monowaldwirtschaft, also ein Wald, wo nur ein, ich weiß nicht, ob es eine Fichte oder irgendwo halt ein Baumart stand. Und Sie haben gesprochen, das ist zwar effizient im Sinne, dass man hier gut Holz rausholen kann, aber es ist extrem anfällig. Und Sie haben dann, glaube ich, ein anderes Bild mit einem Tropenwald drinnen gehabt und gesagt, wenn hier einfach Vielfalt herrscht, dann wird das System viel widerstandsfähiger. Können Sie dazu ein wenig sagen?
Ja, das ist genau was. Wir wissen, dass mit Studien von komplexen Fließnetzwerken, zum Beispiel ein natürliches Ökosystem, es gibt eine Vielfalt, eine größere Vielfalt, und das ist weniger effizient als ein Feigenbaum, Wald, aber es ist Möglichkeit von einer trockenen Periode oder einem Brand besser zu widerstanden als ein Monopol ist. Das ist also vielleicht ein Monopol. Und das ist nicht eine Metaphor. Das ist die Regeln von komplexe Netzwerke. Die Kondition, der Grund, warum ein Netzwerk, ein komplexes Netzwerk überlebt, ist, dass es nicht ganz effizient ist, als man Effizienz zu weit drückt, dann gibt es Probleme. Deutschland hat eigentlich Beispiele, so das hat in eine andere Ebene. Das Beispiel von Elektrizität in den Jahren 70, oder frühe 80er Jahren, waren verschiedene Blackouts. Ja? Und das war der Grund, dass dieselben Redenen. Zu effizient. Die Technologie war sehr weit effizient aufgebaut, aber das macht es auch sehr schwach, als etwas nicht ganz normal geht. Und das ist ein anderes Beispiel, weil Elektrizität ist eigentlich auch ein komplexes Fließnetzwerk. Ja? Das ist dieselbe Regel. Aber in Währungen, denkt man seit 5000 Jahren ungefähr, dass alles müsste ein Monopol sein. Dass es anders nicht effizient genug ist. Und das ist genau, was das Problem ist. Ja.
Wenn dem so ist, ja, warum kam man wieder dazu, hier solche Monopole zu errichten? Warum ist das eigentlich, was Sie sagen, nicht allgemeiner Wissensstand und wird auch umgesetzt? Was ist der Grund, dass wir ja doch seit Jahrhunderten, mindestens seit Jahrhunderten, hier diese Tendenz zu Währungsmonopolen haben?
Das Idee von Währungsmonopol und Zinsen gehe ich zurück nach Sumer. 5200 Jahre.
Okay.
So, das ist 3200 vor Christus.
Ja.
Das ist Beginn von die, auch von die patriarchalische Gesellschaft.
Ja.
Patriarchalische Gesellschaften haben immer ein Monopol von Einwährung mit Zinsen. Seit dieser Zeit.
Mhm.
Seit 5000 Jahren. So ist ihnen das ganz gewöhnt. Es waren Ausnahmen, zum Beispiel in Ägypten, für verschiedene tausende Jahre,
ja.
Und in der zentralen Mittelalter, die von dem Jahr 1000 bis ungefähr 1300, in diesem zentralen Mittelalter war eine Periode von, ein, von Währungen, die eine, verschiedene Währungen in Parallel laufen. Ein Ökosystem von Währungen. Und das war eine Periode von Wachstum, von Lebensniveau und von Kultur, die eine Ausnahme, eine sehr schöne, gute Periode war.
Mhm.
Und das war wahr in den deutschsprachigen Raum, aber auch in den französischsprachigen Raum von die Periode. Es ist auch die Periode von den Kathedralen.
Mhm.
Alle Kathedralen waren en die waren, kathedralen waren voor een vrouw.
Okay? Mm-hmm.
Het was een periode van die uitname voor die vrijheid van vrouwen, die dan später van het 13e eeuw af teruggegangen is, okay?
Ja.
Bis het 19e eeuw. En bis heute eigenlijk, in de laatste 50 jaar, zijn vrouwen weer vrij. Wir waren in de 12e eeuw. Maar in deze periode, dus in die 250 jaar ongeveer, in het middelalter, waren ook een uitname en waren er verschillende währungen parallel, die parallel lopen.
Mm-hmm.
Jede stad had zijn währung, jede bischof had zijn währung,
mm-hmm.
Jede organisatie voor ter bedadigheid had zijn währung, waren verschillende systemen die parallel lopen. Dat was weinig efficiënt,
ja,
maar was ook sterk om veranderingen mogelijk te maken, ohne problemen te schaffen. Dat was een goede periode voor de mensheid.
In de geschiedsbüchern wird dat, wenn das Thema überhaupt behandelt wird, ja eher als Währungschaos beschrieben und die Gründe dafür im Zusammenbruch des Handels in der Spätantike und im frühen Mittelalter, so dass sich der Handel erst langsam wieder stabilisieren konnte und großräumig sich ausweiten konnte. Und da wird das ja eigentlich, diese Überwindung des Währungschaos als großer Fortschritt gesehen. Sie sehen das offensichtlich anders. Warum?
Was Sie beschreiben, ist die Analyse von dem 19. Jahrhundert, als Leute glauben, dass das ideale System das Goldstandard war.
Mhm.
Und die Mittelalter war in dieser Periode gesehen als eine primitive Form.
Ja.
Heute gibt es verschiedene Studien, unter anderem in Bocconi-Universität in Italien, die beweisen, die schauen, dass man dass eigentlich dieses System ein Doppelsystem war. Es war ein Währungssystem für Handel mit größerem Abstand,
mhm.
ja, und es gibt ein zweites System, die mehr lokal war. Und die zwei Systeme hatten eine Verbindung mit jedem anderen, aber die waren zwei Systeme, die parallel laufen. Und das war eigentlich kein Chaos, es war ein Doppelgeldsystem.
Mhm.
Aber es ist nicht chaotisch, es ist chaotisch gesehen, als man vielleicht mit einem Monopol,
mhm.
aber eigentlich war es eine Periode von größer Welt, eine gute Periode für armere Leute, lassen wir so sagen.
Mhm.
die Menschen in die zweite Hälfte von die soziale oder ökonomische Ebene lebten ein besseres Leben als später, speziell in das 14. 15. Jahrhundert. Als man das System mit einem Monopol vervangt, das heißt, begonnen in Frankreich in 1380, war das, also, 1280, diese Periode, ist das ein Beginn gewesen von einer lange Depression, von 150 Jahren Depression, die eigentlich die Peste, die schwarze Tod, verschöpft ist.
Ja, ja.
Die Peste war ein Gefolg, eine Konsequenz von einem ökonomischen Problem, die 50 Jahre früher begonnen war.
Aha.
Mit die Währungsveränderung. Währungsänderung.
Ja.
Was man gesagt hat in den 19. Jahrhundert über das Mittelalter, war nicht recht. Es war eine gute Periode und eine schlechte Periode früher, zwischen 500 und ungefähr 800, war das ein schwieriges ökonomisches Problem. Und dann nochmal von ungefähr 1300 bis 1450, 1500 war auch eine zweite schwarze Periode. Aber zwischen diese zwei problematischen Perioden war eine Ausnahme, die man heute beschreibt als eine die erste Renaissance, die erste europäische Renaissance, die Take-off, die economic Take-off von Europa ist begonnen in dieser Periode, nicht in die Renaissance-Periode, die 200 Jahre später war.
Jetzt sagen Sie, dass auch in der heutigen ökonomischen Situation und in der heutigen krisenhaften ökonomischen Situation gibt es natürlich verschiedene systemische Gründe für diese dauerhafte Wirtschaftskrise, in der wir weltweit sind, die ja zum Gutteil eben eine Finanzkrise ist. Da sagen Sie, dass die Einführung von Komplementärwährungen hier eine Antwort sein könnten, die aus dieser Krise herausführen würden. Können Sie ein wenig erklären, wie Sie hier diesen Zusammenhang sehen zwischen der krisenhaften Situation wirtschaftlich und finanzwirtschaftlich und inwiefern Ihr Vorschlag hier mit Komplementärwährungen unser Währungssystem zu reformieren, wir auf einen anderen, besseren Weg gehen würden?
Ich gebe ein Beispiel mit Schweiz. Viele Leute wissen nicht heute, warum Schweiz eine stabilere Wirtschaft lebt als die anderen Länder, als Italien, als Frankreich und so weiter. Warum ist das? Seit 1934, heute 80 Jahre, gibt man ein zwei Währungen. Man gibt die Schweizerische Frank, die jeder kennt, und eine zweite Währung, die der Wir nennt. Die begonnen ist in 1934. Es ist eine Wirtschaftswährung für kleine und mittelgroße Unternehmen. Es gibt ein Viertel von allen Firmas in alle Unternehmen in Schweiz nehmen teil damit, benutzen die zwei Währungen. Und was passiert, als eine Rezession ist in Schweiz, benutzt man mehr von der Wir, als eine Boom ist. Es ist countercyclisch.
Gegenzyklisch.
Gegenzyklisch, der Wir passiert wegen Gegenzyklisch. Und das bedeutet, dass es mehr Stabilität gibt. Und es ist, das war, dass es ein bisschen komplizierter ist als eine einige Währung, aber es gibt Stabilität an der Wirtschaft in der Schweiz. Wir haben Beweise davon in drei verschiedenen Artikeln, die publiziert werden über makroökonomische Studien, die das schon beweisen. Mhm. Ja.
Jetzt würden wahrscheinlich, wenn man unsere Zuhörer befragen will, sagen, einer der Hauptgründe, warum die Schweiz eine wirtschaftliche Ausnahme ist, besteht darin, dass die Schweiz auch das Gelddepot von vielen Anlegern weltweit ist und dadurch einfach Währungsreserven aufgebaut hat. Würden Sie sagen, das ist nicht das ausschlaggebende Element, dass diese Alternativwährung, diese Komplementärwährung, Wir-Währung, hier wirklich der größere Grund ist für diese ökonomische Widerstandsfähigkeit der Schweiz?
Das ist ein makroökonomisches Anzeichen, ja. Was Sie sagen, dass das Spargeld von der Welt in der Schweiz ist, in 2007 und 2008, die zwei größten Banken in der Schweiz hatten 700% von dem Nationalprodukt in Depositos. Und das war eigentlich ein Grund für Instabilität von Schweiz. Mhm. Und es ist die verschiedene Änderungen, die man in Schweiz, um das kleiner zu machen, um dass es zu instabil ist, okay? Und zu gefährlich für die Stabilität von der ganzen Wirtschaft. Ich sage nicht, dass das keine positive Rolle spielen dürft, oder dass die Wir-System die einzige Grund ist, warum Dinge besser gehen in Schweiz, aber es bestimmt einen Beitrag für Stabilität. Das ist signifikant different, verschieden.
Ja. Ein anderes Beispiel, das Sie ja auch manchmal anführen, ist ja auch Uruguay, wo es hier eine ähnliche Währung gibt wie die Wir-Währung in der Schweiz, wo aber Uruguay, glaube ich, auch noch ein Stück weiter geht, sodass das auch makroökonomisch eine größere Rolle spielt. Hat das auch einen ähnlichen Effekt in Uruguay?
Uruguay ist ganz junger. Das Interessante mit dem Beispiel von Schweiz und Wir ist, dass man 80 Jahre gute Qualität Data versteht. Ja? Ja. 80 Jahre ist viel Zeit, um etwas zu beweisen. In Uruguay ist es zu jung. Wir haben nicht genug Zeit, um zu können, möglich zu machen, dasselbe zu dürfen sagen. Ja? Mhm, das ist zu früh, ja.
Und Sie haben ja auch in Belgien einige Initiativen selber gestartet, in Gent, wo Sie hier, ich glaube mit Unterstützung von der Genter Lokalregierung, hier solche Komplementärwährungen eingeführt haben. Können Sie da ein bisschen erzählen, was Sie da gemacht haben und was der Effekt davon war?
Ja, was man hat mir gegeben, die Nachbar dass die Ärmste ist von ganz Belgien. Es gibt 25 Sprachen, 7000 Familien. Die wichtigste Sprache ist Türkisch. 50% haben keine Arbeit, sind arbeitslos. Und es gibt noch 20% Illegalen dabei. So eine typische Problemumgebung, ja? Und Problemnachbarkeit, die mit Problemen ist. Und wir haben Fragen gestellt an die Bewohner, was ist ihr Traum? Was sie wünschen, das eigentlich nicht besteht heute? Und die Antwort war, eine kleine Garten. Leute kommen von Anatolien, jemand hat Grund, ich habe Landbau gelernt von meinem Großvater, ich habe drei Kinder, ich wohne in einem 13. Ebene, 13. Ebene von, in einem Appartementgebäude, gab es keine vierkante Meter Grün. Er war eine Fabrik, eine, die da in Pleite gegangen war, in dieselbe Umgebung. Mhm. Und er war 2 Hektar von Grund, die eigentlich zukünftig eine andere Fabrik abbauen, hoffentlich. Aber wir haben es besteht. Und man hat die, die Möglichkeit gegeben, so 4 Quadratmeter von einen Garten zu haben für 150 Torques, ist der Name von der Währung, pro Jahr. Man kann es nur mieten und mit Torques bezahlen. Na, die Reaktion war, okay, wo finden wir diese Torques? Wo können wir das verdienen? Mhm. Weil hier haben wir eine ganze Menge Dinge, dass man probiert, dass sie tun für ihre Umgebung, für ihre Nachbarheit, mhm. Dass man zum Beispiel die Straßen sauber lassen, die zum Beispiel eine Blumen an die Fenster an der Straßenseite und so weiter. Als man Blumenpott an der Straßenseite gibt, dann gibt man 10 Torques dafür. Mhm. Und andere Dinge auch. Das ist alles, was die Stadt probiert seit 20 Jahren, dass die Leute tun, ist passiert heute. Okay, früher nicht. Mhm. Und das gibt eine ganz andere Umgebung und Verbindungen mit, zwischen die Personen selbst ist möglich gemacht. Es gibt eine andere Atmosphäre in die ganze Nachbarheit. Mhm. So, das ist heute seit 4 Jahren operationell und es gibt viel Erfolg gehabt. Genau, was der Stadt nicht möglich war für die Stadt in früheren Perioden.
Sehr spannend. Jetzt, manchmal, wenn Sie von dieser Währungsvielfalt sprechen und von diesen Komplementärwährungen, nehmen Sie auch Bezug auf taoistisches Denken und sprechen von einer Währung als Yin-Währung und einer anderen und der anderen Währung als Yang-Währung. Jetzt, wie Sie das Beispiel als von Gent ein wenig geschildert haben, habe ich so auch eine gewisse Ahnung davon, was mit diesem Yin-Yang, mit der normalen Euro-Währung als im Gegensatz zu dieser lokalen Währung, die eher Nachbarschaftshilfe und Ähnliches unterstützt hat. Können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie das mit diesen Polaritäten von Yin-Yang in Verbindung bringen und inwiefern man wirklich von einer Yin-Währung und von einer Yang-Währung sprechen könnte?
Ja, der erste Schritt ist verstehen, dass das offiziell Geld, das die Euro heute, yeah, oder deutsche Mark früher, extrem Yang sind. Ja? Mhm. Alles ist Yang.
Was meinen Sie damit, wenn man das ein bisschen charakterisiert?
Yang ist konzentriert, ist es ist ein abstraktes Konzept, eigentlich in unseren Worten besteht es eigentlich nicht. Und darum brauchen wir die chinesische Wort. Yang ist männlich, ist aktiv, ist heiß, ist pyramidal, ist Kontroll, ist und so weiter.
Okay? Ich verstehe, ja.
Und Yin ist genau das Umgekehrte. Ja? Yin ist immer, was Yang nicht ist. Mhm. Die Ursprung davon war eigentlich ein Beispiel mit einem Berg. Ja? Mhm. Ein Berg hat eine Sonnenseite, die Südseite für uns. Mhm. Und die Sonnenseite ist Yang und die andere Seite ist Yin. Okay? Mhm. Es ist kalter, es ist nasser, es ist dunkler und so weiter. Ja? Dass die Polarität besteht in alles. Mhm. Euros oder Deutsche Mark früher waren extrem ja. Alles ist ja. Es gibt Wettbewerb zwischen für diese Währung. Es ist top-down, okay? Oben nach unten kontrolliert. Es ist ein mit Zinsen haben wir mehr Konzentration. Zinsen ist genau ein Konzentrationsmittel, ja. Leute, die mehr Geld haben, kriegen noch mehr. Leute, die nicht genug Geld haben, haben weniger, ja. Dus deze, so, nee, met die andere Währung, zum Beispiel die Turkse in Gent, es gibt keinen Wettbewerb zwischen die Leute, es gibt keinen Zinsen. Die Leute sind direkt in die Governance von das System sind dabei, demokratisch und so weiter. Umgekehrt von die offizielle Währung, von die Euro heute. Und die zwei zusammen geben ein Balance, ein Verbindung zwischen Menschen, die anders ist, als das nicht besteht. Okay? Mhm. So, das ist ein allgemeines Konzept. In der Geschichte haben wir verschiedene Beispiele, wo das so passiert ist. In einer, wie ich gesagt habe früher, in patriarchalischen Gemeinschaften war er immer eine Yang-Währung als Monopol. In einer matrifokalen Gesellschaft, das Umgekehrte von einer patriarchalischen Gesellschaft ist nicht ein Matriarchat. Matriarchat bestehen nicht eigentlich, aber wir haben keine Beispiele in Geschichte oder in Anthropologie von matriarchalischen Gesellschaften. Eine patriarchalische Gesellschaft, als es literal so ist, so gibt es, der Mann spielt nur ein prokreativ eine sexuelle Rolle. Und eigentlich besteht das nicht. Wir haben matrifokale Gesellschaften. Und ich gebe drei Beispiele. Ein ist Ägypten, für verschiedene tausende Jahre, Jahrtausende. Dem Hochmittelalter von der 10. bis der 13. Jahrhundert in Europa. Und die Tang-Dynastie in China, in China. Das sind drei Beispiele, wo das Weibliche eine wichtige Rolle spielte als die andere, alle anderen Perioden oder Zivilisation. Und in dieser Umgebung gibt man immer ein Doppelgeldsystem. Ein Yang-System, um mit Leuten zu handeln, das man nicht kennt, ab Abstand, höhere Abstand, und eine zweite Währung, eine Yin-Währung, bottom-up, ohne Zinsen, die es möglich macht, um eine Gemeinschaft auf lokaler Ebene stärker stärker zu machen. Okay? Und das ist, wir haben drei Beispiele heute, wo man das in der Geschichte sehen kann. So, ich glaube, das ist eine andere Balance, ein anderer Gegenwicht in die Gemeinschaft möglich macht, als wir die zwei Arten von Geld haben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, betonen Sie einfach auch sehr stark, dass eben durch diese zwei unterschiedlichen Charaktere, diesen Yin- und Yang-Charakter, und auch wie Sie es gerade jetzt erklärt haben, dass das eine ist mit Handel und Geldverkehr mit Menschen, die wir nicht kennen, und das, wo es, ich sag mal so, keine Vertrauensverhältnisse gibt.
Ja,
und das ganz genau. Ja. Und das andere, der Umgang, der Handel, der Geldverkehr mit Menschen, wo wir Vertrauensnetze aufbauen können, die aus dem Grund heraus regional sind, wobei man heute im Zeitalter des Internets das vielleicht auch noch erweitern könnte, also einfach dort, wo persönliche Beziehungen möglich sind. dass diese zwei Umgangsformen mit Geld einander ergänzen können und dass das ein Gesamtsystem ergibt, das eine viel größere Widerstandskraft in sich trägt als das jetzige Geldsystem. Ist das Ihr Kernargument?
Ganz genau. Ganz genau. Dankeschön. Sie sagen es ganz besser als ich. Danke.
Können Sie vielleicht schildern, so auch in den letzten Minuten, bevor wir dann auch noch zu Publikumsfragen gehen, wie könnte ein Szenario aussehen, in der wir in der jetzigen doch sehr krisenanfälligen und sogar hochgespannt krisenanfälligen Zeit, in der immer wieder davon die Rede ist, die Eurokrise kehrt zurück oder die Eurokrise ist eigentlich nie wirklich weggegangen, sondern nur in den Hintergrund getreten. Wie könnte so eine Übergangsform zu einer so komplementären, sich ausgleichenden Währungssituation aussehen und welche Konsequenzen würde das haben? Gibt es Ansätze dazu? Welche Vision sehen Sie hier?
Erster Punkt, das wichtig ist, ist, dass die Komplementärwährungen nicht entstanden sind mit der Krise. Im Jahr 2005 hatte ich mehr als 5000 soziale Komplementärwährungen entdeckt in 12 Ländern. In Deutschland nimmt das Form von Regiogeld zum Beispiel. Das bekannteste Regiogeld ist der Chiemgauer in Bayern. Aber es gibt 60 andere Systeme, die jünger sind und die eigentlich jetzt bestehen vor die Krise. Geld ist eigentlich Information. Und ich sehe das Phänomen als ein Teil von der Informationswende. Der Übergang von einer industriellen Zeitperiode nach einer Informationswelt. Und Geld ist Information. Dieser Wandel ist seit 40 Jahren begonnen. Mit der Beginn von Information, billiger Computing-Möglichkeiten. Und heute, ich glaube, dass die Mobiltelefon die Zukunft ist von Bezahlungen, von aller Bezahlungen, normales Geld, Bezahlungen, normales, offizielles Geld und Komplementärwährung. Und das ist jetzt begonnen in Afrika, eine größere Ebene. Wir haben eigentlich, wir sind in begonnen, es ist ja jetzt begonnen. Wir sprechen nicht über die Zukunft. Eigentlich haben wir auch kommerzielle Beispiele. Die älteste von den kommerziellen Beispielen ist Miles von die Fluggesellschaften. Die haben kein sind nicht interessant auf sozialer Ebene oder selbst ökonomischer Ebene. Es ist interessant für die Fluggesellschaften selbst, aber eigentlich nicht für die Wirtschaft. Sind nicht wichtig für die Wirtschaft, als ich deutsche Lufthansa nehme oder eher französische Fluggesellschaft. Das macht keinen wichtigen Unterschied. Aber diese Systeme haben zwei Dinge Erste, dass es sehr billig, das mögliche heute sehr billig Bezahlungssysteme zu haben in einer anderen Währung. Und zweite ist, dass es sehr groß sein dürfte. Die Miles-System ist 15.000 Milliarden Miles heute in Zirkulation in der Welt. Das ist nicht marginal. Und wir können dieselbe Technologie benutzen, für Dinge zu tun, die wichtig sind für die Gesellschaft. Zum Beispiel all die Infektionen. In Japan gibt es die Furiakipu, die für ältere Besorgung geht, die mehr als 1 Million Menschen hilft heute. Ohne dass das kostet an die Regierung. Es ist möglich, eine Wirtschaft zu möglich zu machen, die parallel läuft mit dem offiziellen System und die eigentlich sanfter ist als die Wettbewerb, das nur besteht in die eine Wirtschaft, die mit Young Geld umgeht.
Wenn ich Sie richtig verstehe, verwenden Sie jetzt dieses Beispiel der Air Miles von den Fluggesellschaften, einfach nur um zu zeigen, und es hat mich ja auch überrascht, wie ich das erste Mal von Ihnen gehört habe, dass diese Air Miles eigentlich
Eine Währung.
eine Währung sind. Und wenn man genau nachdenkt, natürlich, ich kann mir was drum kaufen, in der Regel halt nur Flugmeilen, aber nicht einmal das stimmt, weil es gibt ja mittlerweile bei allen Fluggesellschaften dann auch noch Kataloge, wo ich mir alles Mögliche
Ja.
um diese Air Miles kaufen kann und ich kann damit Kreditkarten auch noch Air Miles bekommen. Also es ist ein richtiges System. Aber wenn ich es richtig verstehe, verwenden Sie dieses Beispiel nur deswegen, um zu zeigen, es geht, es funktioniert, es gibt's schon.
Technologisch haben wir die Möglichkeit, größere Komplementärwährungen zu benutzen.
Aber das eigentlich
Auch auf
eben.
selbst auf Weltebene, ja?
Ja. Aber das eigentliche Argument, wenn ich dann noch ganz kurz das als Frage dazu stellen darf, ist, das ist auch machbar, eben um Wirtschaftskreisläufe, wenn ich das so sagen darf, zu etablieren, die Vertrauenskreisläufe sind, um hier mit einer Komplementärwährung eine andere, widerstandskräftigere, krisenfestere Ökonomie zu gestalten. Und da haben Sie eben dann auch das Beispiel der Schweiz angebracht, wo Sie einfach gesagt haben, hier gibt es seit 80 Jahren Erfahrung, dass sozusagen die Tragfähigkeit dieser Wir-Währung immer gerade dann eintrifft, wenn die Hauptwährung, also der Schweizer Franken, in Schwierigkeiten gerät. Und wenn hier einfach soziale Netze gebraucht werden, wo aus Vertrauensnetzen heraus hier Wirtschaftstätigkeit nicht zusammenbricht, sondern gehalten werden kann. Sie haben ja dazu ja auch ein Buch geschrieben, wenn ich einige Ihrer Bücher erwähnen darf. Dieses Buch hatten Sie zusammen mit der Margaret Kennedy geschrieben, die auch schon hier im Radio war. Das heißt Regionalwährungen, neue Wege zum nachhaltigen Wohlstand. Wenn ich ganz kurz noch Ihr anderes Buch nennen darf, das Geld der Zukunft über die zerstörerische Wirkung unseres Geldsystems und Alternativen dazu. Sind nur zwei der ganzen Latte von Büchern, die es auch auf Deutsch gibt. Aber das Beispiel, das Sie hier wählen, ist einfach, wir sind in der Lage, hier ein zweites System aufzubauen, das ein anderes menschliches Miteinander auch im Ökonomischen erlaubt.
Es gibt auch ein neueres Buch, das Geld und Nachhaltigkeit nennt. Dann bringt es die Buch Das Geld der Zukunft in 2012-13. Es ist eine neuere Version, die eigentlich die ganze viele andere Beispiele gibt.
Und
Und
dieses Buch ist ja auch ein
eigentlich
Bericht des Club of Rome, wenn ich das richtig
das ist richtig,
sehe. Sehr schön.
ja.
Ja, man könnte hier natürlich noch einiges weiterfragen. Es sind hier schon einige Fragen auch per E-Mail hereingekommen. Ich möchte ganz kurz auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dieser Sendung noch die Möglichkeit geben, sich auch per Telefon einzuschalten, falls es den Wunsch danach gibt, und die Einwahlnummern durchsagen. Die Telefonnummern wären in Deutschland 0201 54 59 98 00, in der Schweiz 041 512 60 12, in Österreich 01 22 97 303. Dann gibt es hier einen Konferenzraum, in den Sie sich einwählen können. Der hat die Nummer 77 58 0. Und dieser Konferenzraum hat auch einen Einwahlcode, der wäre 12 12 12, jeweils gefolgt von der Raute-Taste. Und wenn Sie sich hier einwählen und dann in dieser Konferenz sind, können Sie noch sich sichtbar machen, dass Sie sich hier im Gespräch beteiligen wollen, mit der Tastenkombination Stern 1. Falls Sie eine E-Mail-Einladung zu dieser Sendung haben, sehen Sie diese ganzen Informationen auch in Ihrem E-Mail. Wir haben hier auch schon einige Fragen per E-Mail bekommen und ich möchte hier die erste Frage kurz vorlesen. Da fragt eine Hörerin: Lieber Herr Latier, Wie sieht eine Welt mit mehreren Währungen aus für den Konsumenten? Ich kenne aus Argentinien Situationen, in welche einige Provinzen eigene Währungen kreiert haben und so eine stärkere Autonomie zur Hauptstadt Buenos Aires geschaffen haben. Es bedeutet, dass man als Käufer entweder im normalen Laden mit Pesos einkaufen konnte oder im Lokal mit Requests, das heißt Deutsch, Tausch auf Deutsch. Es war für jemanden aus Buenos Aires sehr schwer, in den vielen vorteilhaften Drekes an die vielen vorteilhaften Drekes zu kommen. Diese Bewegung hat die lokale Wirtschaft und daher die Autonomie sehr gestärkt. Oder wäre es wie am Flughafen, wo man mit Dollar oder Euro zahlen kann?
Ja, ich kenne die Situation. Eigentlich, dass 7 Millionen Menschen haben in Argentinien die Krise überlebt, mit den Créditos, also die Namen benutzen für diese komplementäre Währung. Das ist ein Beispiel. Es war ein Modell, der eigentlich nicht, nicht ein bestes Modell ist. Es hat die Menschen geholfen, ja, aber es war keine Transparenz mit den Gebrauchern. Okay? Mhm. So, darum ist es auch nicht überlebt. Später, ja, das kann man, es ist ein Beispiel von einer Krisisentwicklung. Wir haben heute bessere und mehr stabile Modelle für eine Währung als die Créditos, die in Buenos Aires und in Argentinien entstanden sind. Aber ja, es ist ein Beispiel für eine Periode von ungefähr 2 Jahren, 3 Jahren. Es ist möglich gemacht, eigentlich ohne Pesos zu überleben, als die Pesos blockiert waren in dem Banksystem.
Sehr spannend. Ja. Eine weitere Frage, die hier von einem Hörer kommt. Der Hörer schreibt, ich finde den Gedanken spannend, dass eine Vielzahl von Währungen eine Kultur des Vertrauens schaffen könnte. Eine Mobilwährung scheint hingegen auf zentrale Kontrolle zu beruhen. Sehen Sie die Entwicklung des Geldsystems im Kontext unserer, wie sehen Sie die Entwicklung des Geldsystems im Kontext unserer kulturellen Entwicklung? Was ist Ihre Vision für diese Entwicklung? Welche Möglichkeiten würde uns ein neues Geldsystem hierbei eröffnen?
Ich glaube, dass wir ein neues Ebenwicht suchen, zwischen der Yang und der Yin, ja? Zwischen die männlichen Werten und die weiblichen Werten. Und als man ein Monopol hat von einer Yang-Währung, ist das nicht möglich. Okay? Man kann nicht mit Euros umgehen in einer weiblichen Manier. Das ist sehr schwer. Okay? Weil eigentlich ist es ein Gegensprich. So, ich glaube, dass die Krise, zum Beispiel von die, mit der Umwelt, mit der grünen Bewegung, ein Teil ist von, was man erneut erdenken muss. Und dass Währungen, die diese Werten unterstützen, eine größere Rolle spielen dürfen.
Mhm. Verstehe ich Sie da auch richtig, dass Sie die kulturelle Entwicklung, die der Hörer hier anspricht, auch in diese Richtung interpretieren, dass aus dieser extrem effizienzorientierten wirtschaftlichen Ausrichtung, die unser System hat, hier es zu einer kulturellen Entwicklung kommt und auch kommen sollte, die diese, ich nenne es einmal Vertrauenswirtschaft, zu einer weiteren Basis unseres menschlichen Miteinanders entwickelt.
Ja, bestimmt. Und man braucht das auch, braucht nicht auf sozialer Ebene, aber auch ein anderes, es ist nicht mit Wettbewerb, dass wir unsere Verbindung mit Natur heilen dürfen. Das ist, es gibt ein Bestehen, zum Beispiel, von den Türken ist eigentlich eine Eco-Währung, ja? Eine Währung, die eine andere Verbindung mit der Natur, selbst in einer Stadt, möglich macht, ja? als man das probiert zu tun mit Euros, ist das nicht gegangen.
Das ist
das war dann nicht möglich.
Das ist ein interessanter Gedanke. Da machen Sie ja ein ganz neues Themenfeld noch auf. Sie sagen, das ist nicht nur in der zwischenmenschlichen Vertrauenssphäre, dass hier etwas radikal anderes passiert, sondern auch in unserer Beziehung zur Natur, zur ökologischen Ausrichtung. Welche Unterschiede sehen Sie hier?
Was eigentlich alle Verbindungen sind ein Yin-Phänomen, ja? Mhm. Okay. Wir sehen die Natur in ein. Die klassische Manier, um Natur zu sehen, ist nur als Grundstoff. Ja? Yeah. Wir haben keine Verbindung, keinen Respekt, und das macht es möglich mit einer Währung, die damit kompatibel ist. Eine Yin-Währung unterstützt Yin-Aktivitäten und Yin-Beziehungen, weil die Yang das Umgekehrte macht. Es ist darum, dass man eigentlich alle Yin-Funktionen sehr schlecht bezahlt. Okay? Mhm. In Geld. Mhm. Wir sagen, dass unsere Kinder die wichtigsten sind in unserem Leben, aber wir bezahlen die Menschen, die mit den Kindern beziehen, eigentlich sehr schlecht. Mhm. Verglichen mit Bankier, Leute, die eigentlich mit Geld bezig sind, diese Leute sind gut bezahlt.
Könnte man das auch so sagen, dass eine harte Währung eben effizienzorientiert eine Effizienzkultur fördert, während diese weiche Währung eine Beziehungskultur fördert und insofern auch eine Beziehungskultur zur natürlichen Umwelt. Das heißt, das klassische Verhältnis einer klassischen Ökonomie zur Natur ist eben ein Effizienzverhältnis. Ja. Dieses andere Währungssystem würde eine andere Beziehung, nämlich ein Beziehungsverhältnis zur Natur fördern und das wäre der ökologische Effekt.
Ja, und das gibt auch mehr Resilienz. Mhm. Das Umgekehrte von Effizienz ist eigentlich die Resilienz, was man auch hat. Die menschliche Resilienz, eine Gesellschaft, wo man das Vertrauen aufgebaut ist über Zeit, ist gibt mehr Möglichkeiten, um ein Problem auszulösen, einen nicht klassischen Weg, als nur mit Euros passiert, ja? Mhm. Wo man die eigentlich das Vertrauen nicht aufbaut. Mhm. Es gibt eine andere Währung heeft auch andere Wert, eine andere Beziehung, andere Atmosphäre in ein Zusammenleben.
Eine sehr einfache Frage oder sehr kurze Frage, die ein Hörer hier stellt, lautet: Welche sind denn die Kriterien einer funktionierenden Komplementärwährung?
Als man beginnt, ist das Wichtigste eigentlich die Qualität von den Menschen, die the leadership, die Menschen, die das wichtigste Kriterium zu wissen, als eine komplementäre Währung erfolgreich sein soll, ist eigentlich diese Qualität von die Leadership. Das ist das erste Kriterium. Die andere, ich glaube, dass es wichtig ist, dass es ein demokratisches System ist. Das ist ein mit Transparenz mit den Verbrauchern. Das war, was fehlte in Argentinien zum Beispiel. Das, langfristig ist das nicht überlebt, darum. Das ist ein anderer Aspekt. Es muss ein Aufbauen von Vertrauen und Beziehungen zwischen den Leuten. Das ist das Ziel davon. Aber man darf auch andere Systeme, zum Beispiel Wirtschaftssystemen, wo man eigentlich einen anderen Weg für Aufbauen von der gewöhnlichen Wirtschaft. als andere Möglichkeit, um Kapital, Arbeitskapital zu kriegen. Das ist, bringt auch Stabilität, wie in der WIR zum Beispiel. Ja? Das Wichtigste für eine Währung ist erst, was ist das Ziel?
Ja.
Die Währung ist kein Ziel. Mhm. Die Währung ist ein Mittel, für ein Ziel zu erreichen. Und als man ein Ziel gewählt hat, ist es möglich, dann dieses Ziel zu erreichen mit einem Design von dieser Währung, das dann das möglich macht.
Mhm. Das würde vielleicht auch direkt zu einer weiteren Frage, die auch von einem Hörer kommt, überleiten. Der Hörer schreibt: Vielen Dank für das Gespräch. Wie muss sich Ihrer Meinung nach unser Bewusstsein im Umgang mit Geld verändern? Welche Werte können oder müssen sich verändern, damit ein neues Geldsystem möglich wird?
Bewusstheit bringen, dass man Geld benutzt. Als man Euros oder ein anderes Young-Geld benutzt, muss man bewusst sein, dass das eigentlich die nicht kompatibel ist mit dem Aufbauen von Vertrauen. Mhm. So, als man das Ziel erreichen will, das muss man an andere, nicht eine Wettbewerbswährung benutzen, um Vertrauen aufzubauen zwischen die Leute. Mhm. Jede Währung hat sein Kraft und sein Limit, seine Limitation. Yeah. Das ist auch so, selbst für konventionell Geld. Aber das Schwerste ist bewusst worden, wenn man Geld benutzt, wie man das tut. Yeah. Nicht unbewusst das Geld benutzt, wie man fast immer macht. Mhm. Ja?
Sehen Sie eigentlich, wenn Sie jetzt so in die Gegenwart betrachten und betrachten, was jetzt so sich im Horizont auch abzeichnet, große Hoffnung, dass es eine Bewegung Richtung dieser Komplementärwährungen gibt, oder ist das eher etwas, das noch in weiter Ferne gerückt ist?
Wir sind ganz im Beginn von der Informationszeitperiode. Ja? Mhm. Es soll viel passieren. Mit neuen Technologien machen möglich, auch neue Währungen besser zu machen als früher. Mhm. Und ich glaube, dass langfristig, dass man das Idee von einem Monopol, von einer Währung eigentlich zu limitierend versteht, als man versteht, dass man andere Dinge, Probleme auf können lösen, mit zwei Mitteln in Platz von nur eine. Mhm. Das ist wir sind ganz am Beginn von diesem Phänomen. Es ist ein Bewegung. Es waren zwei Komplementärwährungen in 1982. Waren 5.000 in 2005. Mhm. Heute habe ich keine Idee, wie viel. Es gibt zwei neue in Frankreich jede Woche. Okay.
Oh, wirklich?
So, ja, es gibt eine ganze Explosion. Und ich glaube, mit dem Mobiltelefon, dass das eine ganz andere Ebene möglich macht.
Herr Professor Lethier, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angelangt. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch, dass Sie das in deutscher Sprache gemacht haben. Das hat auch hervorragend funktioniert. Und diese Vision, die Sie hier uns vorgestellt haben, ist wirklich eine sehr inspirierende, und ich hoffe, dass es wirklich auch weitere Entwicklungen in diese Entwicklung von Vertrauenswährungen, wenn man das auch so sagen kann, gibt,
ja.
Weil
ja.
Das Argument, dass es das braucht, um auch unsere Kultur zu entwickeln, scheint mir sehr einsichtig zu sein. Herzlichen Dank, und auch herzlichen Dank unseren
Vielen
Zuhörerinnen.
Dank. Und schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ja.